Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge meines Mobile Talk Podcasts. Ich heiße Daniel Stanic und heute habe ich eine besonders spannende Episode für euch vorbereitet. Ich durfte mich kürzlich mit einer tollen Persönlichkeit zusammensetzen, nämlich Jan-Michael Leifert von der BPV-Gruppe. Zusammen sind wir in die Welt von Jan und seiner Rolle bei der BPV eingetaucht. Doch das ist noch längst nicht alles. In unserer heutigen Folge werden wir tief in die Themen Modern Workplace und die aktuelle Diskussion um das Homeoffice eintauchen. Insbesondere werfen wir einen Blick auf das brisante Thema Homeoffice-Verbot und diskutieren, wie dies unseren Arbeitsalltag und die moderne Arbeitskultur beeinflusst. Aber das ist noch nicht alles, was euch erwartet. Zwischen den Zeilen teilen Jan und ich auch unsere persönlichen Ansichten, Erfahrungen und auch Geschichten. Es wird also nicht nur informativ, sondern auch persönlich und unterhaltsam. Also, lehnt euch zurück, entspannt euch und freut euch auf eine erkenntnisreiche und unterhaltsame Reise durch die Welt von Jan und die aktuellen Themen, die unsere Arbeitswelt prägen. In diesem Sinne, let's go! Herzlich willkommen zum Podcast. Mein Name ist Daniel Stanic und heute mit mir ist der Jan-Michael Leifert aus, korrigier mich, Unna, ist das richtig?
Firmensitz Unna, ich selbst bin gebürtiger Soester und lebe auch in Soest.
Ah, so. In schönen Westfalen. Genau. Genau, genau. Es ist auch wirklich schön, mal jemanden vor mir zu haben, der nicht aus München kommt. Ja, die letzten Podcasts waren stark mit München belastet. Von daher, ja, Jan-Michael, ich freue mich sehr, dass du heute die Zeit gefunden hast und auch die Bereitschaft erklärt hast, mit mir einen Podcast aufzunehmen. Wir beide kennen uns ja schon eine Weile und ich möchte für diejenigen, die dich nicht kennen, eine kleine Introduction machen, bevor du dich selbst vorstellst. Jan-Michael Leifert, wie gesagt aus Soest, war tatsächlich ebenfalls bei der Bechtle, so wie ich auch. Wir hatten uns da ein wenig überschnitten. Ich bin ja, ich glaube 2013 bin ich von der Bechtle weg und du warst ja bis 2015 dort und waren aber leider dadurch, du warst mehr in Richtung Meschede und Dortmund unterwegs. Ich war ja im Headquarter in Neckarsulm. Da hatten wir noch nicht den Kontakt. Und letzten Endes haben wir uns kennengelernt während der Pandemie tatsächlich. Und ich in meiner Position bei Samsung, du in deiner Position bei der BPV. Und was mir wirklich von Tag 1 wirklich sehr positiv aufgefallen ist, und das möchte ich dir gerne widerspiegeln, ist deine sehr motivierende und deine sehr aktive Art zu kommunizieren. Das finde ich wirklich sehr, sehr toll. Und du hast auch mir wirklich gezeigt, dass du Bock hast auf das, was du tust. Und ich achte immer darauf, dass ich jemanden tatsächlich auch bei meinem Podcast dabei habe, der wirklich Bock auf das hat, was er tagtäglich tut. Ich denke, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man einen Job ausführen muss oder nicht muss, aber tut, den man tatsächlich nicht selber mag. Und das heißt, diese Leidenschaft, wenn ich diese Leidenschaft in einer Person erkenne, dann ist das für mich schon mal ein riesen Plus. Und ja, letzten Endes, nach der Pandemie haben wir es dann endlich geschafft, auch mal persönlich kennenzulernen und waren jetzt auch zuletzt auf der Digital X. Und auch da eine kleine Anekdote, das hat mich auch sehr selbst über mich verwundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja einer, der wirklich sehr gerne auch Musik konsumiert. Und da war ja dann das Konzert, das exklusive Konzert auf Digital X mit 30 Seconds to Mars. Und ich stand erstmal dran wie ein parkendes Auto und dachte so, ja, wer ist denn das jetzt überhaupt? Und alle um mich herum sind ausgeflippt. Und dann habe ich dich gefragt, so, hey, sag mal, muss man den kennen? Ja, und dann hast du nur gesagt, so, ja, Jared Leto. Ich so, oh, ja, natürlich. Da gibt es ja noch jemanden, ja. Genau. Und dann waren wir gemeinsam auf dem Konzert. Und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und darüber hinaus, wie gesagt, aus deiner Funktion bei der BPV in der Zusammenarbeit mit Samsung eine, ja, Riesenfreude, mit dir zusammenarbeiten zu dürfen, lieber Jan-Michael. Und ja, ich danke dir nochmal, dass du gekommen bist. Und jetzt möchtest du dich vielleicht selber nochmal der Audience nochmal vorstellen.
Ja, sehr gerne. Danke, Daniel, für die warmen Worte. Ich glaube, das verbindet uns auch beide, dass wir beide was machen, was wir gerne machen, wo wir Spaß dran haben. Wie du das gerade sagtest, vielleicht kennen die Hörer das oder auch du selbst. Freitags zum Beispiel, wenn ich dann in meinen WhatsApp-Status von Bekannten, Freunden, Verwandten reinschaue, ist da meistens irgendwas mit TGIF, endlich Wochenende, ne? Und am Montagmorgen dann genau das Gegenteil, oh, wieder Arbeit. Ja, das genau. Ist halt so dieses typische Bild von Arbeiten, 9 bis 5 Tage die Woche und die Leute gehen dahin, weil sie es müssen, in Anführungsstrichen, um Geld zu verdienen, um halt ihr Lebensunterhalt zu verdienen. Und ich habe nie dieses, also manchmal finde ich die Clips ja ganz lustig, aber Wenn ich die posten würde, würden die nicht vom Herzen kommen, weil
richtig.
Ich hab das Thema so nicht. Also ich habe nicht das Gefühl am Montagmorgen, oh Gott, jetzt ist wieder Montagmorgen, ich muss schaffen oder wie auch immer, sondern wie du schon sagtest, ich mache das halt auch wirklich gerne. Hat auch lange, lange, lange gebraucht, bis ich dann halt auch das gefunden habe, wo ich sage, yo, das macht mir Spaß und das ist genau mein Ding. Du sagtest es gerade, die vorigen Stationen, Bechtle, klassisches Systemhaus, war jetzt nicht schlecht, man hat viel gelernt, aber auch da hatte man schon ein bisschen mehr das Gefühl, okay, Montagmorgen, jetzt fahre ich zu meinen Kunden, kümmere mich da um die Server, ist wenig mit zwischenmenschlichen Beziehungen verbunden, ist dann doch sehr, sehr technisch und bin jetzt mittlerweile, im Februar sind es dann auch schon 9 Jahre dann bei der BPV und da habe ich dann halt auch vom Administrator über IT-Consulting, was dann auch schon mehr Richtung menschliche Kommunikation ging, jetzt dann halt auch den Punkt gefunden, dass ich als Markenbotschafter oder halt auch generell als Business Developer halt mehr die Möglichkeit habe, zwischenmenschlich dort unser Geschäft voranzutreiben und genau das zu machen, was mir auch am besten liegt, wo auch vielleicht meine Stärke ist und was am meisten für mich persönlich einfach passt. Ne?
Und das ist genau der Punkt, wo ich denke, also du bist noch nicht fertig, aber ich möchte nur kurz was ergänzen.
Genau.
Das zeigt nämlich auch deine Entwicklung, also vom IT-Consultant zum Brand Ambassador und Business Developer. Das ist natürlich schon eine wahnsinnige Entwicklung und das schafft auch wirklich nur jemand, der auch wirklich mit Leidenschaft und Herzblut dabei ist. Von daher, ja. Chapeau.
Ja, danke, danke. Danke für die Blumen. Aber du hast ja eine ähnliche Entwicklung gemacht, von daher kann man das jetzt hier, wir sehen es hier auf dem Monitor, das kann man nur widerspiegeln in dem Moment. Ne? Vielleicht ein bisschen zu meiner Historie und zu meiner Person selbst. Ich sagte es bereits, komme aus Soest, bin dort auch geboren, gebürtiger Soester. Hab dann klassisch meine Schullaufbahn abgeschlossen, war auch noch bei der Bundeswehr. Das war auch eine coole Zeit, also möchte ich auch nicht mehr missen. Ich war in den Niederlanden stationiert in der Grundausbildung, hatte den Vorteil, es gab doppelten Sold. Ich hatte also quasi mehr Geld in der Grundausbildung als danach. Danach hatte ich, weil ich bei meinem Onkel auf dem Hof immer ausgeholfen habe, bei der Ernte, hatte ich den Luxus, nah an der Heimat stationiert zu sein und ich konnte zu Hause schlafen, also der klassische Heimschläfer. Und ja, das war dann halt der Startschuss, danach dann halt ein Fachabi zu machen, auch ein bisschen zu studieren, aber ohne es abzuschließen, weil ich gemerkt, auch da habe, das ist mir genau wie passt halt jetzt zu mir, es ist mir zu trocken, es ist mir, ich brauche mehr Praxis, ich will mehr unter die Menschen und habe dann eine Ausbildung ganz klassisch als Fachinformatiker Systemintegration gemacht. Bin mittlerweile auch IHK-Prüfer und Ausbilder, also ich kenne jetzt auch die aktuelle Berufslandschaft beim Fachinformatiker oder generell in der IT. Da hat sich ja auch eine Menge geändert. Also früher gab es den Anwendungsentwickler, den Systemintegrator, genau. Und dann gab es vielleicht noch den Kabelzieher oder was auch immer, aber es waren minimal. Und mittlerweile hast du so breit gefächert, dort eine Möglichkeit,
Ausbildung zu machen. Genau, der IT-Systemelektroniker.
Der war das, genau. Ich kam auf den Namen nicht. Genau. Wurde dann immer gesagt, okay, der Entwickler, der entwickelt, klar, der Systemintegrator, der baut den Server auf und der andere, der jagt dann los und legt die Kabel.
Genau.
Plakativ gesagt. Ne?
Genau.
Genau, nach der Ausbildung bin ich dann auch erstmal bei meinem Ausbildungsbetrieb geblieben. Der saß oder sitzt auch in Soest. Und nach 6 Jahren habe ich mich dann halt für den Bechtle entschieden, um dort einfach auch noch ein bisschen mehr Praxis und ein bisschen mehr Know-how aufzubauen. Und bin dann halt nach einem kleinen Umweg als IT-Administrator bei einem Unternehmen, bin ich dann bei der BPV angekommen. Und da bin ich jetzt seit 6 Jahren, bin selber Vater von 2 Söhnen, weil das ist auch immer ein Thema, auch wo wir auch öfter mal drüber sprechen.
Definitiv.
Die Erziehung der Kinder, auch vielleicht im medialen Bereich. Also wenn ich meinen Sohn ein Handy in die Hand kriege, bin ich froh, dass ich dann auch Family Link habe und im Zweifel auch mal dann sperren kann. Dann bedankt er sich. Danke, Papa, dass du mir den Zugang unter den Beinen weggezogen hast. Aber das sind halt auch alles spannende Themen, die man nicht vernachlässigen sollte, auch gerade YouTube. Das ist eine Herausforderung, das zu managen, weil bei YouTube, es gibt YouTube Kids, aber der Sohn ist mittlerweile 8. Wenn er das normale YouTube verwendet, dann muss man schon momentan, ich kenne keinen anderen Weg, schauen, was hat er geschaut. Und was ein bisschen einen ärgert als Eltern, sind dann die YouTube Shorts, weil ich glaube, die kannst du gar nicht so gut kontrollieren oder auch steuern, weil da kann dir ja auch wirklich jeder Blödsinn dem Kind angezeigt werden. das sind so dann die medialen Herausforderungen im Alltag. Ja, und da bin ich jetzt, wo ich jetzt bin, bin nebenbei, das ist vielleicht noch ein wichtiger Aspekt, weil man sieht es vielleicht auch, wer jetzt hier das Ganze als Video sieht. Ich habe ja auch ein schickes Mikrofon, das habe ich nicht nur jetzt heute für diesen Podcast. Ich habe es vor über 10 Jahren, wo noch keiner wusste, was ein Podcast ist, habe ich einen Podcast gestartet, der heißt Cinecast. Da haben wir jetzt eine längere Pause gehabt, aber wir werden auch dieses Jahr zurückkommen mit einer neuen Folge und ich versuche es dann auch in Zukunft nächstes Jahr wieder monatlich eine Folge herauszubringen. Und wie kam ich zu dem Cinecast? Während meiner Studienzeit, was macht ein Student? Sucht sich einen Nebenjob und ich habe dann bei uns in Lippstadt im Cineplex als Filmvorführer beziehungsweise am Anfang als Einlass hieß das, also im Grunde der Kartenabreißer angefangen. Und nach, ich glaube, 1-2 Jahren Kartenabreißer hatte ich die Option, die Möglichkeit, in die Projektion zu kommen und habe dann da auch wirklich in der Summe dann bei dem Unternehmen 17,5 Jahre gearbeitet und vor allem halt als Filmvorführer. Und wuchs natürlich noch mehr die Leidenschaft Richtung Film und Serien. Hat natürlich den Vorteil, wenn man im Kino arbeitet, dass man wirklich fast jeden Film auch sehen kann, ohne dafür zu bezahlen. Und daraus gewachsen ist das ganze Thema. Dadurch habe ich halt auch aus der Branche interessante Leute kennengelernt bei Interviews. Mit dem Hennes Bender verstehe ich mich gut, den sehe ich öfter bei Pressevorführungen, genauso wie andere bekannte YouTuber, die halt dann auch mal dort sind. Habe immer noch die Möglichkeit, über diesen Presseverteiler auch mal in Pressevorführung zu gehen und einen Film vorab zu sehen. Das ist auch ganz, ganz nett. Ja, und so ist diese Leidenschaft des Podcastings mit dem Film kollidiert zusammengekommen. Und das nutze ich halt auch immer mal wieder auch jetzt dann auch im Unternehmen. Wobei, wir haben jetzt keinen firmeninternen Podcast. Haben wir auch schon mal drüber nachgedacht. Vielleicht kommt sowas nochmal. Aber ganz gerne wie bei Daniel oder so zur Einladung oder zuletzt beim Digital Breakfast mit dem Thomas kann man halt dann diese Sachen, die Sachen, die man dort gelernt und erfahren hat, kann man dann nutzen, um in solchen Podcasts dann auch mal aufzutreten und als Gast da zu sein.
Absolut. Genau. Grüße gehen raus an den lieben Thomas. Hat sehr viel
genau,
Spaß gemacht.
Genau, schönen Gruß.
Genau. Ja, fantastisch. Auch das hier im Podcast, muss ich sagen, war für mich eine spannende Reise. Ich habe es ja immer kombiniert mit Video, das heißt, jede Folge kannst du auf YouTube anschauen, aber ganz normal auch in deinem Podcast-Player ganz normal hören, weil ich liebe Musik, ich konsumiere oder habe sehr viel Musik konsumiert und das auch tatsächlich durch die Bank weg. Es gibt, glaube ich, kaum ein Genre, das ich nicht gerne höre und das meine ich wirklich ernst. Also Spotify denkt sich bei mir auch, ey, was ist bei dem Jungen falsch? Weil vom Schlager bis zu Hardrock, bis Hip-Hop, bis alles, Dancehall, Elektro, ich finde da immer meinen Beat und höre da gerne zu. Genau, was ich jetzt eigentlich sagen wollte ist, ich, so wie du auch, wenn man lang unterwegs ist, ja, sei es jetzt im Flieger, Zug oder im Auto letztendlich, haben wir ja die Möglichkeit, viel zu konsumieren an Musik und Co. Wir können natürlich auch Calls machen etc. und unsere Termine abtelefonieren, das ist auch eigentlich Hauptbestandteil. Aber wenn ich jetzt tatsächlich mal keinen Termin habe oder kein Telefonat oder mal eine längere Fahrt nachts habe, dann höre ich eigentlich sehr wenig Musik. Ich höre mir dann meistens wirklich Hörbücher an und dann auch keine Geschichten, sondern tatsächlich Sachbücher, Fachbücher. Und habe auch tatsächlich so meine Podcast-Liebe gefunden, weil ich, kannst du vielleicht nachvollziehen und auch manche Hörer und Hörerinnen da draußen auch, aber ich finde, du erweiterst derartig deinen Horizont, weil du anderen Leuten zuhörst, was sie zu sagen haben zu einem bestimmten Thema, was dich natürlich auch selber interessiert, aber einfach verschiedene Ansichtsweisen auch zu hören und auch drüber nachzudenken, wie man selber sieht oder wie man da drauf reagiert hätte. Und da hat sich für mich so diese Podcast-Liebe entfacht und da habe ich dann auch gesagt und auch festgestellt so, so im Enterprise-Mobile-Umfeld ist es doch wirklich sehr, sehr dünn gesiedelt. Also ich kenne leider keinen. Also wenn irgendjemand einen Enterprise-Mobile-Podcast da draußen hat und den empfehlen kann, mir gerne zukommen lassen. Ich feature den und poste den und helfe auch gerne, weil ich finde, Es gibt in diesem Bereich, in dem wir uns ja befinden, unheimlich viel an Themen, über die man sprechen kann, die jeden eigentlich auch betreffen, auch wenn er nicht aus dieser Szene kommt. Und auf der anderen Seite gibt es so ganz, ganz tolle Menschen, so wie auch dich, die in meinen Augen einfach Gehör geschenkt bekommen sollten, weil es einen Mehrwert bringt für die Gemeinschaft. Und daher auch meine Freude nochmal, dass du heute mit dabei bist. Du hast ausgeführt, du bist bei der WBV Brand Ambassador und auch Business Developer. Bin ja auch einer bei der Samsung. Und wie erklärst du einem 5-jährigen Kind, was du beruflich machst?
Muss ich gar nicht so weit gehen, weil natürlich auch meine Jungs immer fragen, was machst du eigentlich? Weil bei der Mama wissen sie, okay, die fährt jetzt Krankenhaus und hilft da kranken Menschen, mal ganz einfach und simpel gestrickt gesagt. Meistens sage ich meinen Jungs oder auch einem 5-jährigen Kind, würde ich sagen, ich bin beim Unternehmen tätig, wo ich halt mobile Endgeräte, also Handy kennen sie ja zum Glück, das Handy, Tablet, Notebook, halt an Kunden weitergebe. Also ich erkläre jetzt gar nicht so tief im Detail, was genau meine Funktion ist, sondern eher, was macht unser Unternehmen und ich bin ein Teil davon und kümmere mich oder unterstütze dabei, um das Unternehmen halt dort erfolgreich zu positionieren. Ne? Wenn ich jetzt erklären würde, ja, ich bin dafür auch noch zuständig, mit den Partnern zu kommunizieren, eventuell bestimmte Konditionen auszuhandeln, Veranstaltungen. Die sehen dann immer nur, ja, der fährt wieder nach Dortmund zum Business-Netzwerk oder nach Essen oder wo auch immer. Dann denken die oft natürlich, das ist alles nur Freizeit. Auch natürlich gibt es vielleicht den einen oder anderen, der auch sagen würde, ja cool, würde ich auch machen. Aber du weißt auch, es gehört ein bisschen mehr dazu, als einfach nur dann zu der Veranstaltung hinzufahren und dort eine schöne Zeit zu haben, sondern dann dort die Gespräche zu führen, neue Leute kennenzulernen, zu kommunizieren. Es macht mir natürlich Spaß, aber man merkt am Ende des Tages oder halt nach so einer Veranstaltung auch, ja, das hat schon ordentlich geschlaucht und war anstrengend, weil gerade wenn es vielleicht eine lautere Veranstaltung ist, du musst dann oder willst dann mit Leuten sprechen, ist das halt schon auch eine Konzentrationssache. Also es ist, wie gesagt, es ist nicht so einfach, wie man es vielleicht manchmal hört. Klar, erleben wir auch tolle Sachen. Da kannst du auch ein Lied von singen. Ne? Auch jetzt nächstes Jahr wieder, wenn Samsung einlädt, das wird sicherlich eine schöne Veranstaltung. Nichtsdestotrotz ist das Ganze natürlich schon Arbeit, muss man auch so sagen. Aber Arbeit, definitiv, die halt Spaß macht.
Definitiv. Und das ist der große Punkt. Weil leider Gottes ist es ja so, dass die Leute oftmals dann auch denken, guck mal, der hat ja Spaß bei der Arbeit und der hat ja hier die Möglichkeit zu reisen und jetzt fliegt er wieder irgendwo hin und jetzt macht er hier wieder mit einem neuen Telefon rum. Ach, das ist doch ein Traumjob, ja. Ist es auch, keine Frage. Aber wie gesagt, es ist ja nichts, wo man dann denkt, jetzt gucke ich mal aus dem Fenster und mache das jetzt mal 2 Stunden und ist dann alles gut. Nein, es ist auch anstrengend. Man möchte nicht klagen, aber leider Gottes wird es auch von vielen Menschen, die aus der Szene überhaupt nicht kommen oder tatsächlich dann wirklich in einem anderen Gewerbe unterwegs sind, das nicht nachvollziehen können, weil wir produzieren ja nichts. Ja, mein Vater hat immer gesagt, deine Arbeit ist nichts wert, weil deine Arbeit sieht man nicht. Ja, und traurig, dass es solche Ansichtsweisen gibt, aber ja, ist halt so, ja, genau.
Ja, und oft, weißt du auch, es gibt auch Sachen manchmal, die sind am Wochenende oder sind abends, wenn natürlich jemand lieber seine geregelten, da sind wir wieder am Anfang, 9 bis 5 Arbeitszeiten haben will, quasi Stechuhr rein, Stechuhr raus und Überstunden werden abgefeiert, ja, wenn man das so haben will, dann wäre man natürlich auch in dieser Funktion und an dieser Stelle halt auch falsch, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ne?
Definitiv.
Das muss einem klar sein, also auch das, wenn man lieber so einen geregelteren Arbeitstag oder haben möchte, ja, dann wird das schwierig sein, weil dann müsstest du dauernd sagen, nee, da kann ich nicht hin, ab 17 Uhr habe ich dies und das, das funktioniert dann halt nicht. Also es muss auch einem klar sein, dass das auch mit solchen Punkten halt zusammenhängt oder auch mal eine Woche, weiß nicht, du würdest nach Polen fliegen oder vielleicht sogar nach Südkorea, sowas kommt dann halt auch mal eventuell ins Spiel.
Absolut, genau, ganz klar. Und ich sage dann auch, während der Pandemie beispielsweise, da haben die Nachbarn tatsächlich meine Frau gefragt, ja, hey, Daniel, ist der überhaupt da oder ist der vielleicht im Krankenhaus? Geht es ihm nicht gut, weil ich habe ihn schon seit Wochen nicht gesehen. Weil alle Nachbarn waren draußen, haben die Gärten gemacht, das Haus renoviert, weil es ging ja nichts. Ja. Die waren dann zu Hause. Ja. Aber bei uns hat die Bude gebrannt. Also ich war von morgen bis abend in Meetings und habe letztendlich gearbeitet. Das war schon, da hat man dann auch gesehen, okay, wow, es gibt auch die andere Seite.
Zu dem Zeitpunkt hättet ihr richtig groß auftrumpfen können mit Notebooks. Ich weiß nicht, hattet ihr zu dem Zeitpunkt schon wieder die Galaxy Book-Reihe? War die da schon wieder da?
Da war sie
schon. Weil ich weiß, durch Corona, es war ein Riesenhype natürlich auf Notebooks, weil die ganzen Unternehmen natürlich ihre Mitarbeiter ins Homeoffice schicken wollten und mussten und dann halt irgendwelche Endgeräte brauchten. Und ich weiß auch, die großen Player, auch Bechtle oder auch Computer Center, die haben wie wild auf dem Markt die ganzen Notebooks weggekauft, um die dann halt an ihre Kunden weitergeben zu können. Ne? Also
du hast auf Amazon
eine sehr turbulente Zeit.
Du hast auf Amazon tatsächlich keine Webcam mehr kaufen können. Alle Webcams, also selbst auch die billigsten Webcams, die waren alle weg. Ja, also wirklich, die Lagerräume waren gefühlt leer. Du hast nirgendwo mehr online was bekommen oder auch bei Mediamarkt Saturn. Das war der Wahnsinn, ja, also tatsächlich. Und da hat man plötzlich gemerkt, hups, ja, vielleicht sollte man den Mitarbeiter doch ausstatten. Und vielleicht kann man ja doch irgendwie von zu Hause aus arbeiten oder nicht mehr aus dem Office heraus. Und das ist eigentlich ein guter Schwenk zu euch, weil ihr propagiert, vielleicht ist auch nur meine Wahrnehmung, aber wie kein anderer, den Modern Workplace auf dem Markt. Und ihr habt ja eine wirklich tolle, tolle Social-Media-Gruppe. Also die Leute, die da für euch die Sachen produzieren, finde ich mega. Bringt die Sachen wirklich super auf den Punkt. Und wie lebst du selbst als Mitarbeiter von der BBV, aber auch als Jan-Michael Leifert, wie lebst du deinen Modern Workplace?
Ja, genau. Also bei uns ist dann wirklich auch der Modern Workplace, da wo es geht. Klar, in der Logistik wird es schwierig, wenn du Pakete packen ganz musst klar. Und die müssen raus. Das ist schwierig von zu Hause aus oder von irgendwo zu machen. Ansonsten versuchen wir halt wirklich auch allen Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, den Modern-Mobile Workplace zu leben. Das bedeutet im Umkehrschluss, man kann von überall aus arbeiten. Hat halt den Vorteil, du musst nicht zwingend im Homeoffice sein. Du kannst dich auch in ein Café setzen, wenn du ein bisschen mehr Socializing um dich haben willst. Du kannst ins Unternehmen fahren, du kannst wo auch immer hinfahren und von dort aus arbeiten. Da gibt es tolle, wie du gerade schon sagtest, Marketingkampagnen, wo einer auf dem Berg arbeitet, irgendwo einen Urlaub verbindet mit Arbeit, dass man sagt, okay, ich fahre 2-3 Wochen in Urlaub, hänge eine Woche dran und arbeite von da aus dann halt in der Woche. Also all das ist halt möglich und das macht halt diesen Charme und den Mobile Workplace aus. Und bei mir sieht es genauso aus. Heute bin ich hier im Unternehmen, weil ich hier jetzt Ruhe habe, weil wenn mittags die Kinder nach Hause kommen und meine Frau ist aktuell zu Hause, dann wird es vielleicht ein bisschen turbulenter. Deswegen bin ich heute im Unternehmen und kann halt von hier aus arbeiten. Wir haben selber hier 2 Gebäude, eins, wo recht wenig momentan los ist, weil halt viele im Homeoffice sind. Und wir haben noch nebenan unser Hauptgebäude, da wäre ein bisschen mehr los, da müsste ich mich dann auch um einen leeren Raum kümmern, aber so passt das. Ja, Mobile Workplace, ansonsten bin ich viel auch mit meinem, mittlerweile hier, ich zeige es nochmal kurz, mit meinem faltbaren Smartphone unterwegs, nutze das zum Teil wirklich für alles, egal ob Teams, Sessions oder halt auch Mails schreiben, dadurch, dass ich ein großes Display habe und das gut in der Hand liegt, ist das für mich fast schon ein Notebook-Ersatz. Also ganz wenig, wenn ich jetzt mit Excel oder Word arbeiten würde, das würde ich vielleicht nicht mehr darauf machen, dann würde ich auf ein Notebook ausweichen. Ansonsten arbeite ich wirklich sehr, sehr viel mit diesem Foldable, weil es noch mehr halt mehr mir bringt als ein normales Smartphone, gerade wenn ich von überall aus arbeiten will. Oder ja, wie gesagt, mal ein Kind zum Fußball fahre, spät Nachmittag, Abend hin, habe ich immer noch die Möglichkeit von dort aus oder im Café beim BVB zu sitzen und dann dort halt weiterhin zu arbeiten oder irgendwelche Teams-Sessions zu machen. Habe ich halt auch schon häufiger gemacht.
Ja, sehr gut. Also das ist genau der Punkt. Oder was auch oft vergessen wird, aber was ich tatsächlich sehr exzessiv nutze, ist ja die Variante, dass du tatsächlich dein Fold mit einem großen externen Monitor verbindest, Tastatur und Maus verbindest, entweder Kabel oder kabelgebunden oder kabellos. Und es ist eine komplett andere Art zu arbeiten. Also es soll jetzt keine Werbeveranstaltung werden, nicht falsch verstehen.
Alles gut.
Aber wirklich aus meiner Leidenschaft heraus, wirklich zu sagen, ich habe alles auf diesem Gerät. Ja. Und ich kann, egal wo ich bin, arbeiten. Ja. Und auch wenn ich das als Phablet brauche, also Phone, was etwas größer ist, klappe ich das Ding auf und verwende es. Das ist wirklich ein riesen, riesen Mehrwert. Also, ja. Auch wenn ich nicht bei Samsung arbeiten würde, das ist wirklich eine tolle
lustige
Sache.
Anekdote dazu vielleicht. Ich müsste nachschauen. Ich glaube, es war vor Corona, meine ich, oder kurz davor. Habe ich damals schon, da war DeX noch recht unbekannt oder recht neu, glaube ich jedenfalls. Auf jeden Fall bin ich damals zum ersten Mal auf DeX aufmerksam geworden, also diese Desktop-Experience. Und da habe ich mal einfach auf YouTube, ich kann dir den Link mal schicken, das Video, falls du es nicht gesehen hast damals. Es ist auch auf privat gestellt. Das war eigentlich nur ein Konzeptvideo, was ich intern mal hier pitchen wollte, wie man theoretisch das ganze Produkt vielleicht auch wirklich sehr attraktiv als Bundle rausgeben kann. Die Idee war halt, ich sitze am Schreibtisch und bekomme dann halt von so einer Off-Stimme halt gefragt, hier, kannst nicht vernünftig arbeiten, hier, versuch doch mal DeX. Und da habe ich dann damals aus China, weil ich glaube, Samsung war da noch nicht so weit damals, habe ich so eine Station mir bestellt, die auch mit einer aktiven Kühlung war, wo man das das Smartphone reinstecken konnte, um dann halt diese Desktop-Experience zu nutzen. Und meine Idee war dann, okay, wir bieten unseren Kunden das Smartphone, die Station und eine eine Bluetooth-Tastatur, eine Bluetooth-Maus an, als Bundle-Paket, um halt diesen Arbeitsplatz zu haben. Und so ähnlich haben wir es, also wir haben dann nachher natürlich, sind auch diese Themen rausgegangen, nicht so exzessiv, wie ich es mir gerne gewünscht hätte, erlebt jetzt gefühlt für mich wieder so ein Revival, weil ich es jetzt auch immer wieder auch bei euch, bei Veranstaltungen mitbekomme, aber damals hatte ich halt schon damals die Idee, das so als Bundle anzubieten und das Ganze dann halt, Kunden zu präsentieren, was aber jetzt nochmal natürlich deutlich besser geworden ist. Dann kam irgendwann nur noch ein Kabel, wobei ich fand das aktive Kühlung sympathisch, weil machen wir uns nichts vor, die Smartphones werden recht warm, logischerweise, weil natürlich viel mehr Rechenleistung benötigt wird. Daher ist eine aktive Kühlung eigentlich sehr praktisch. Und man hat halt dieses klassische Docking-Station-Phänomen, was viele natürlich auch mögen, und es wird automatisch geladen, als wenn du es nur irgendwie wireless oder wie auch immer an ein Monitor anschließt. Und du hast direkt auch noch Anschlussmöglichkeiten für weitere Geräte an so einer Dockingstation per USB. Das fand ich halt ganz charmant. Ich schicke dir mal den Link zu. Vielleicht kannst du, wenn du willst, kannst du gerne auch einen kleinen Clip davon einspielen.
Oh, gerne. Lieben gerne.
Nur zur Info, das ist ein reines Testvideo einfach mal gewesen, wie ich mir sowas vorstellen könnte, wie man sowas dann auch übers Marketing natürlich dann in professioneller hätte rausbringen können.
Also, guter Disclaimer.
Okay. Ja, nicht, dass einer denkt, ja, damit sind die damals rausgegangen. Nein,
genau.
Das Video wurde nie wirklich genutzt, es war eher so ein interner Pitch.
Genau, aber das ist tatsächlich auch etwas, wo ich selbst damit auch erstmal arbeiten musste, diese eigene innere Hürde zu überwinden, zu denken, okay, ich gehe jetzt arbeiten, ich mache das jetzt auf einem am PC, ich mache das jetzt am großen Display. Tatsächlich sich zu verinnerlichen, okay, ich möchte jetzt mit einem großen Bildschirm arbeiten, dann schließe ich mein Smartphone einfach hier. Ich habe jetzt hier so eine Targus Docking Station, die ich wirklich brachial gut finde, weil da ist alles dran. Und wenn du sie nicht brauchst, kannst du zusammenklappen. Sie sieht auch wunderbar auf dem Schreibtisch aus, also jetzt ohne Werbung zu machen. Ist ein mega Teil. Und einfach da dann das Fold reinzuklicken und dann damit zu arbeiten, ey, das ist ein Gamechanger. Das ist echt ein Gamechanger. Das macht echt viel aus. Und auch mit dem guten Gefühl rauszugehen, egal ob ich jetzt auf der Digital X bin oder bei einem Partner, ich habe immer meinen Rechner dabei. Ich habe immer alles dabei. Also ein Rechner im Sinne von meinem Fold. Ich habe keine Notebook-Tasche mehr mit Notebook und Tastatur und Maus und doch, Tastatur und Maus ist zwar drin, aber das wird dann für mein Fold verwendet. Das ist etwas, was wir ja auch versuchen, tagtäglich den Leuten auch zu zeigen. Hey, umdenken, und dann funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut.
Das ist diese, ich weiß nicht, damals wurde es auch schon mal versucht, so ein bisschen zu forcieren, diese One-Device-Strategie halt. Ne?
Genau.
Also, wie der Name schon sagt, du brauchst theoretisch nur ein Endgerät und hast darauf alles, schließt es an, kannst es quasi ummodifizieren zu einem Notebook-Ersatz. Das Einzige, klar, wenn du jetzt wirklich im Zug sitzt und du möchtest da dann plötzlich auch auf einem größeren Display arbeiten, wird schwierig, weil du nimmst natürlich keinen Monitor noch mit.
Genau,
wahrscheinlich.
Aber dafür klappst du deinen Fold auf.
Genau, ist aber, da sind wir ja trotzdem uns einig, ist jetzt nicht so groß wie ein Monitor. Das stimmt. Aber wer weiß, da werdet ihr wahrscheinlich hoffentlich bald Gas geben, dass man dann einfach einen Monitor ausrollt, wie so eine Matte und dann hinstellen kann. Das wäre dann der nächste logische Schritt, weil zusammenrollen geht ja prinzipiell, das haben wir jetzt gelernt durch die Foldables und ich glaube, der nächste Schritt wäre dann halt wirklich auch in der im mobilen Monitorsektor sowas vielleicht mal zu machen.
Es bleibt spannend, also da ist die Entwicklung natürlich enorm. Und wir werden sehen, was da auf uns zukommt. Aber wie du schon sagtest, ich habe keine Lust, wenn ich jetzt ein normales 6-Inch Smartphone, also so ein Chocolate Bar normal in der Hand halte, dass ich darauf jetzt großartig Excel mache oder Word oder sonst irgendwas.
Ja.
Bin gerade im Zug. Und genau da kommt die Stärke vom Fold zum Tragen. Ich klappe das Ding auf und ich habe einfach mehr Space. Ich habe einfach den doppelten Space drauf und kann dann tatsächlich noch schnell im Excel oder in einem PowerPoint ich muss mir das immer wieder verwirklichen. Wie wir damals gekämpft haben, ein PowerPoint auf mobilen Endgeräten mal nicht nur zu konsumieren oder vielleicht auch mal was zu ändern, das war ein Graus. Und dann kam ja letztendlich Office 365 raus und zack, auf einmal totaler Fokus auf Mobile und man kann alles auf dem mobilen Endgerät machen. Das war für mich auch ein riesen Gamechanger und daher macht mir auch die Zusammenarbeit mit Microsoft dahingehend auch so unendlich viel Spaß. Und wir werden auch demnächst nochmal einen Podcast haben mit einem Kollegen von Microsoft. Was soll ich eigentlich sagen? Genau. Und wenn du dich aber daran gewöhnt hast, dass du dein Smartphone einfach mal aufklappen kannst, ich tue mir so schwer, wieder auf ein normales Smartphone zu switchen, ja, weil dieser Formfaktor verinnerlicht ist. Und einfach, wir schreiben ja alle unheimlich viel Texte und tippen auf dem Display rum. Und wenn du das auf einem großen, aufgeklappten Display abtippen kannst, ey, da tust du dir schwer, auf dem normalen Smartphone wieder auf die kleine Tastatur zu wechseln. Geht auch.
Der Zug ist für mich abgefahren. Also ich mochte immer die Ultra-Reihe, ne? S1, 2020, 22. Ja. Aber seitdem ich jetzt dann in der Foldable-Serie bin, möchte ich nicht mehr wechseln. Ein Wermutstropfen, warum ich vielleicht das Ultra nehmen würde, aber nicht mache, wäre halt die Kamera. Also wenn natürlich irgendwann nochmal ein Foldable ist mit einer von mir aus 100-Megapixel-Kamera, da merkst du schon natürlich Unterschied. Gerade wenn du im Stadion zum Beispiel bist und du zoomst rein, merkst du halt einen Unterschied zwischen dem Foldable und dem Ultra, ganz klar. Aber
definitiv.
Da die Kamera für mich nicht das Hauptkriterium ist, bin ich eigentlich ganz happy mit dem Foldable. Und verfolge halt da vor allem die Entwicklung, was sich da tut. Und das Gute ist, jetzt mal abseits von Samsung, dass es natürlich auch da Wettbewerber gibt, die natürlich auch Samsung in dem Moment ein bisschen Druck machen, auch vom Formfaktor, von der Dicke etc., sodass Samsung dann hoffentlich in den nächsten Iterationen da auch wieder Gas gibt und neue Innovationen reinbringt. Allgegenwärtig ist, gerade auch gestern noch in der Tagesschau gesehen, auch mit AI, diese Thematiken, was da kommen wird in Zukunft. Ne? ChatGPT ist ein cooles Tool. Jetzt erst letztens bei der IHK-Konferenz auch besprochen, gerade bei den Fachinformatikern. Wenn die Schüler dann natürlich alles über ChatGPT generieren, ihre Abschlussarbeiten, Ausarbeitungen oder so, dann ist es eine Herausforderung, das zu prüfen. Früher Wikipedia, glaube ich, ging noch ein bisschen einfacher zu prüfen oder generell ein Google-Research zu machen. Bei KI wird es schon schwieriger. Ne? Also da muss man eher schauen, vielleicht nutzt man lieber ChatGPT und gibt es offiziell auch frei und lässt das nutzen den Schülern, die da in dem Bereich sich entwickeln, als das zu verbieten und dann werden sie es erst recht nutzen, um vielleicht irgendwelche Ausarbeitungen zu schreiben. Ne? Also das wird noch ein spannendes Thema und ich glaube auch im mobilen Sektor wird das sicherlich auch nochmal ein Gamechanger werden, wenn es da in dem Bereich noch mehr AI-Unterstützung in den Smartphones geben wird.
Richtig. Wir haben es ja announced, ich glaube letzte Woche oder je nachdem, wann der Podcast jetzt gehört wird, also vor kurzem, haben wir tatsächlich auch von Samsung ein Announcement gemacht, dass wir ja quasi unsere KI mit der nächsten S-Serie quasi dann verfügbar machen werden. Das ist auch da, sind die Entwicklungen enorm und der Riesenvorteil ist ja natürlich, dass man das Ganze auch auf dem Gerät selbst mittlerweile durchführen kann. Das heißt, du brauchst nicht zwingend eine Cloud im Hintergrund mit dem Großrechner dahinter dran, sondern du kannst es auch auf deinem Smartphone selbst dann ausführen. Das ist eine wahnsinnige Entwicklung, ist immer wieder auch ein Thema in unseren Podcasts. Das betrifft momentan wirklich jeden. Und weil du erwähnt hattest, und ich habe mich echt gefreut, dass du gerade erwähnt hast. Ja, andere Hersteller haben dünnere Telefone und keine Falte beim Klappen etc. Das ist vollkommen richtig. Das gibt es tatsächlich von anderen Herstellern. Ich sage da aber dahingehend nur, Samsung weiß ganz genau, warum wir das so entwickeln und warum wir das so machen, weil wir müssen natürlich auch dafür Sorge tragen, dass dieses Gerät auch sehr, sehr lange und auch wirklich über Jahre hinweg auch funktioniert. Und wenn ein, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, Hersteller, so ein Gerät auf den Markt wirft und das nach einem halben Jahr, ein Jahr, lass es 2 Jahre kaputt geht, da kräht kein Hahn danach, weil es ist so ein kleiner Prozentwert auf dem Markt, wo sich dann eine kleine Gruppe darüber aufregen wird, aber das wird keine Wellen schlagen. Kannst du dir vorstellen, wenn wir sind ja mittlerweile in der 5. Generation unserer Falttelefone, wenn wir dahingehend etwas falsch gemacht hätten und diese Telefone nicht das standhalten, was sie standhalten, dann hätte man das auf dem Markt zerrissen und das Thema Foldables wäre gegessen. Hundertprozentig. Mhm. Und dahingehend sage ich immer wieder, ja, mag sein, dass es das gibt, keine Frage. Man kann auch sicherlich 500 PS aus einem 1 Liter Benzinmotor rausholen. Würde auch gehen. Die Frage ist, wie lange würde dieser 1 Liter 500 PS Motor laufen? Und welche Masse muss dieser 1 Liter 500 PS Motor bedienen? Das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da lasse ich mich gerne auf jegliche Diskussionen ein. Das erkläre ich wirklich jedem mit Herzblut.
Nochmal, es war für mich jetzt vor allem natürlich eher der Aspekt, dass der Wettbewerb halt da ist, was vielleicht genau am Anfang nicht da war. Das ist immer gut, halt natürlich im Endeffekt für den Endverbraucher. Darauf wollte ich vor allem hinaus. Also ich bin da auch deiner Meinung, ich kenne die Zeiten nicht, wie lange die Dinger dann, wenn sie eine Ecke dünner sind, wie lange sie dann halten, etc. Und wie gesagt, das war für mich der Hauptaspekt, zu sagen, okay, gut, dass es da Wettbewerb gibt, weil ein großer amerikanischer Konzern scheint diesen Markt erstmal nicht zu bearbeiten zu wollen, Stand jetzt. Gut für alle anderen.
Ich denke mal, naja, ja, ich will mich dazu nicht äußern. Aber ich denke, was ich auch empfehlen kann, tatsächlich, es gibt auf YouTube einen YouTuber, der nennt sich Jerry Rigs Everything. Und das kann ich jedem ans Herz legen, sich das mal anzuschauen, weil der hat sich unser Flip, oder war das Fold? Ich glaube, das Flip hat er sich zu Herzen genommen. Und dann hat er einfach mal gezeigt, also generell, also dieser YouTuber, Jerry Rigs Everything, so wie es der Name ja auch schon sagt, er riggt everything. Das heißt, er nimmt sich wirklich die neuesten Telefone und geht da mit Schleifpapier, mit Messern, mit Scheren, mit wirklich hartem Zeug an die Geräte ran und versucht sie zu zerstören oder schaut, bis zu welchem Level das die Geräte aushalten, lässt sie auch auf den Boden fallen und versucht sich nachzutesten, nachzubilden, was die Hersteller versprechen, ob es tatsächlich so ist. Und da kann ich tatsächlich empfehlen, das ist ein unabhängiger YouTuber, hat nichts mit uns zu tun, einfach mal reinzuschauen, das Flip 5 hat er sich zu Herzen genommen mit einem anderen Gerät und das andere Gerät hat sehr schnell die Grätsche gemacht, hat nicht das eingehalten, was der Hersteller versprochen hat. Unser Flip 5 hat viel mehr ausgehalten, als wir versprochen haben und ist auch erst dann kaputt gegangen, nachdem er Sand und andere Dinge in das Scharnier reingeschmissen hat. Das hat mich tatsächlich gefreut, dass ein unabhängiger YouTuber das getan hat, um einfach zu zeigen, ja, hey, schaut an, so und so läuft das Ganze. Und deswegen, ja, da rede ich gerne drüber. Aber wie gesagt, wir wollen ja nicht über unsere Produkte reden, sondern eher, was ich mir noch auf der Seele brennt, was mich zum Teil auch ärgert, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt ja diverse Industriegrößen, die jetzt auch in Rente sind und immer polarisieren wollen. Es gibt große Unternehmen, die dann auch immer sagen, Homeoffice ist gestrichen, alle Mitarbeiter müssen wieder ins Office zurück, etc.
Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ja, ja. Deutscher Unternehmer, der jetzt in Rente gegangen ist und an seine Kinder weitergegeben hat. Ja, der ist super. Ja.
Vielleicht der. Ja. Also zum einen, meine erste Frage an dich, wie siehst du das ganze Thema? Und zum anderen, warum, weil wir wissen ja, dass es nicht so ist, dass nicht alle jetzt ins Office zurückgeordert werden. Was glaubst du, warum die Medien das so propagieren, als ob das jetzt wieder total Standard ist und alle müssen wieder zurück ins Office und es gibt kein Hybrid Work, es gibt kein Modern Work, es gibt kein Homeoffice mehr? also erste Frage, was hältst du davon? Und zweite Frage, was glaubst du, warum die Medien dementsprechend das so darstellen?
Also erstmal, was ich davon halte, ja, ich bekomme es ja auch im Umkreis mit. Es gibt wirklich viele Unternehmen, die auch wieder zurückgerudert sind, definitiv. Aus welchen Gründen auch immer. Da sind wir vielleicht wieder bei einer älteren Führungskultur, dass die Mitarbeiter lieber bei sich haben. Vielleicht haben sie auch ein großes Invest gerade in ein neues Gebäude gesetzt, um halt neue Mitarbeiter aufzunehmen. Und dann wollen sie auch eine Berechtigung dafür haben, warum sie denn das große Gebäude haben für so viele Mitarbeiter.
Ja.
Ich selber bin auch manchmal happy, halt im Unternehmen zu sein. Deswegen finde ich halt so einen hybriden Gedanken nicht verkehrt.
Absolut.
Und dann gibt es natürlich auch so Themen wie 4-Tage-Woche etc. Dann ist immer die Frage, ja, wenn wir über eine 4-Tage-Woche zum Beispiel sprechen, ist es denn die gleiche Stundenzahl auf 4 Tage oder wollen sie auch reduzieren, dann nur noch 32 Stunden im Monat arbeiten, in der Woche arbeiten und bei vollen Bezügen, ist halt schwierig. Also und im Medial, ich glaube, das wird halt, ja, vielleicht will man darauf nochmal aufmerksam machen, um vielleicht auch ältere Unternehmen nochmal in Anführungsstrichen medial unter Druck zu setzen, dass die halt vielleicht nicht auf die Idee kommen, wieder alles zurückzudrehen. Weil das ist ja auch ein PR-Thema. Wir bekommen es ja auch bei Einstellungen von neuen Mitarbeitern, gerade jungen Mitarbeitern mit. Für die ist das ja Standard. Also ich glaube, viele würden sich wundern, wenn sie sich bei einem Unternehmen bewerben und da wird gesagt, nee, aber 5 Tage die Woche kommst du von 9 bis 17 Uhr hier ins Unternehmen. Natürlich nur, wenn der Job es ermöglicht, theoretisch auch von woanders aus zu arbeiten. Also da sind wir wieder bei Logistiker oder der Briefträger. Ja, ja. Der wird nicht von zu Hause arbeiten können. Aber bei den Jobs, wo es geht, würde es mich wundern, wenn das wirklich komplett konsequent zurückgezogen wird. Weil was passiert dann? Die Mitarbeiter, entweder Bestandsmitarbeiter oder theoretisch potenzielle neue Mitarbeiter, würden sich wahrscheinlich tendenziell eher für einen neuen oder einen anderen Arbeitgeber entscheiden, der halt solche Systeme anbietet. Und da sind wir bei Fachkräften. Fachkräftemangel ist so ein Punkt, was dann halt genau da reinspielt. Um halt gute Mitarbeiter zu halten, brauchst du halt verschiedenste Boni-Programme oder solltest du ein Minimum wenigstens anbieten. Ne? Also da sind wir über Jobbike oder wir bieten Vorteils-Hero an, dass der Mitarbeiter neben einem Fahrrad über einen Gehaltsverzicht auch theoretisch IT-Hardware oder ein Samsung Foldable sich beziehen kann. Das sind halt so Goodies, Bonis, die tun dem Arbeitgeber nicht weh, aber es ist halt ein super Pluspunkt, auch würde jedes HR wahrscheinlich bestätigen, um neue Mitarbeiter zu akquirieren, wenn man sowas mit anbietet. Und plus mobilen oder wenigstens einen hybriden Arbeitsplatz, dass man sagt, okay, gewisse Tage macht es Sinn, wir kommen ins Unternehmen, um halt auch vielleicht von der Abteilung her uns mal zusammenzusetzen, aber nichtsdestotrotz bieten wir die Möglichkeit an, halt Homeoffice oder von mobil aus irgendwo zu arbeiten. Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt die Fragen, also medial, ja, also es gibt solche und solche, ich weiß auch, theoretisch, wir haben auch dieses Problem mit der Vertrauensarbeitszeit, glaube ich, gesetzlich, wenn ich mich da nicht ganz irre, weil da gibt es auch wieder das Thema, theoretisch musst du alles nachweisen, du musst eine Zeiterfassung machen. Und das finde ich, wie ich das gehört habe, jetzt gerade nach Corona, konnte ich nur einen Kopf schütteln, weil wenn uns eins gelernt hat, Corona ist, dass das prinzipiell funktioniert, eine Vertrauensarbeitszeit. Und wenn man dem Mitarbeiter nicht vertrauen kann, dann sollte man generell über den Mitarbeiter mal nachdenken. Weil für mich auch, hatte ja auch lange Zeit Mitarbeiter unter mir, wenn ich denen nicht vertrauen würde, dann wird das nicht funktionieren. Und das ist für mich das A und O und das Wichtigste am Anfang, dass man ein Vertrauen zu den Mitarbeitern hat. Und ja, wie gesagt, wenn das missbraucht wird, ja, dann ist das Thema halt durch. Dann ist das nicht mehr der richtige Mitarbeiter.
Richtig, genau. Sehe ich wirklich 1:1 wie du. Ich finde es furchtbar, wenn Leute kein Vertrauen geschenkt wird, sondern man unter Generalverdacht gestellt wird. Oder auch hier, selbst im Bekanntenkreis, auch zur Pandemiezeit, wo es dann heißt, ja, wie der Daniel arbeitet von zu Hause, der räumt doch bestimmt den Geschirrspüler ein und, keine Ahnung, malt die Wand an oder irgendwas. Wo ich dann auch denke, so, Leute, also, aber da ist wieder bei dem Thema Leidenschaft oder auch Identifikation. Ich identifiziere mich mit meiner Arbeit. Ja. Es ist ja mein Bestreben, erfolgreich zu sein, damit mein Unternehmen erfolgreich ist, damit ich wiederum erfolgreicher sein kann. Und wenn du nicht so gestrickt bist, dann muss es doch dein Arbeitgeber eigentlich auch mitbekommen und sagen, okay, für dich gibt es eben kein Homeoffice. Da finde ich es dann okay. Ja. Aber dann alle unter Generalverdacht zu stellen und sagen, ja, Homeoffice ist unproduktiv oder wer im Homeoffice arbeitet, der ist irrelevant und wieder zu dem Herrn zurückzukommen, der das geäußert hat, wo ich mir denke, yo, bitte geh in Ruhestand und lass deine Weisheiten bei dir. Ich finde es furchtbar. Ich finde es wirklich sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Und was ich auch sagen muss, ich meine, du und ich, wir haben ja in unserer Rolle einen guten Blick auf den Markt. Ja, es gibt einige Unternehmen, die wieder zurückrudern und die Leute im Büro haben wollen, aber auch nicht alle, ja, sondern einen Teil und einen bestimmten Teil. Auf der anderen Seite ist es weiterhin natürlich ein Riesenthema, die Leute für sich zu gewinnen. Also ich mache jetzt eigentlich fast genau auf den Monat genau 10 Jahre Homeoffice und ich bin gerne im Büro. Definitiv. Ich bin gerne im Büro. Ich spreche gerne mit den Kollegen und tausche mich da gerne aus. Aber so ein produktives Arbeiten, das geht eigentlich tatsächlich nur im Homeoffice oder dann irgendwo in einem Raum, wo ich alleine bin. Wie du schon sagtest, ihr habt ja, ich war ja auch schon bei euch, ihr habt mehrere Gebäude und dann hast du die Möglichkeit, mit flexiblen Arbeitsplätzen sich auch dort einen Platz zu finden, wo du in Ruhe deine Sachen ausarbeiten kannst. Wenn sie jetzt auch mal zu Hause, nicht jeder hat den Luxus zu Hause, eine ruhige Ecke zu haben. Das verstehe ich auch, ja. Aber wie gesagt, grundsätzlich alle auf Generalverdacht zu stellen, zu sagen, ja, zu Hause den Dishwasher, also den Geschirrspüler einzuräumen und sich irgendwelche Serien reinzuzimmern, anstatt irgendwelche Sachen auszuarbeiten, das finde ich traurig, ja.
Ja, ganz genau. Und man sollte ja dann nachher eigentlich an den Ergebnissen gemessen werden als Mitarbeiter. Genau. Du, ganz ehrlich, Geschirrspüler ein- und ausräumen. Ich erinnere nur hier im Unternehmen, wenn man dann halt im Unternehmen ist, wie oft einige, gerade die vielleicht Raucher sind, wie oft die Raucherpause ja. sich genehmigen. Wenn Absolut. Du das hochrechnest, da kannst du 10-mal deinen Geschirrspüler ein- und ausräumen. Also das soll, finde ich, auch nicht das Problem sein. Oder auch wenn du dann mal, du hast vielleicht noch eine Telco oder ist reines Audio, dann kannst du halt einen Knopf im Ohr und gehst mit dem Hund, wenn du einen Hund hast, gehst zum Beispiel mit dem Hund Gassi. Absolut. Hab ich auch schon erlebt. Ist Absolut. Ja nicht schlimm, solange man halt Definitiv. Ganz normal währenddessen damit dann kommunizieren und arbeiten kann, ist das ja auch okay. Aber wie du schon sagtest, Generalverdacht ist schlecht. Ich bin mir nicht sicher, war der Kollege, den du meinst, nicht sogar in der Talkshow gestern? Ich habe es leider nicht gesehen, aber ich glaube, der treibt sich gerade wieder in verschiedenen Talkshows rum und propagiert das.
Oh je. Okay, habe ich
ja, nicht gesehen. Also wie gesagt, nochmal, ich glaube, wir werden das Rad da nicht zurückdrehen oder die Unternehmen werden es auch nur bedingt zurückdrehen können. Und dann, du merkst es halt, gerade anfangs, da können wir gut den Bogen schließen, WhatsApp-Status, yeah, it's Friday. Und wenn das jede Woche bei gewissen Leuten immer wieder reinkommt, dann weißt du, die können nicht ganz happy sein mit dem, was es ist. Sonst würde man nicht pausenlos auf die Idee kommen, genau solche Clips zu posten. Ne?
Absolut, definitiv, definitiv. Gut, ja, ich denke, das Thema haben wir jetzt gut bespielt, lieber Jan-Michael. Und ich denke auch, wir haben, wenn ich jetzt auf die Zeit schaue.
geht schnell, ne?
schon, genau. Also zum einen, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Aber bevor wir zum Schluss kommen, habe ich noch eine kleine Fragerunde an dich. Das ist etwas, was ich jetzt eingeführt habe seit ein paar Folgen. Und zwar stelle ich dir eine Frage. Was hält Jan-Michael von? Und du antwortest quasi ganz, ganz frei darauf und ohne, dass wir darüber gesprochen haben. Also, du bist wirklich überrascht. Ja. Ich habe ja nicht drüber gesprochen.
Ja.
Du weißt ja nicht, was ich dich fragen werde. Und genau das war mein Ziel.
Aber, also. Aber so kurz und bündig, so wie so eine Schnellfragerunde, ja?
Nein, nein, nein. Also feel free. Also wenn du ausholen möchtest, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne.
Okay, gut, der Podcast geht noch 2 Stunden. Die Leute sehen es ja schon hier am Timer. Nein, ich versuche es mal kurz.
Kein Problem. Das Band ist noch vorrätig. Ja? Also
das Band, ja, früher. Ne? Wir wechseln die Bänder, ja.
Genau, genau. Oder ich habe auch letztens, da haben wir ein paar Fotos gemacht und da habe ich auch einen Witz gemacht, wo ich dachte, ja, ich habe einen neuen Film im Apparat, wir können ein paar Fotos schießen. Mein Sohn hat mich angeguckt und hat nicht verstanden, was ich da gesagt habe.
Ja, oder mit Videobändern oder selbst eine DVD,
Oh
sie
ja.
ist, glaube ich, für Kindern heutzutage schon suspekt. Und wenn sie einen Film nicht pausieren können, verstehen sie es nicht, weil sie es im
Ja.
Fernsehen gerade gucken, ne? Oder warum muss ich denn um 20 Uhr oder wann auch immer das gucken? Ich kann es doch immer gucken. Also, ja, ist
Auf
auch nochmal ein
deine
eigenes Thema.
definitiv, aber da muss ich noch ganz kurz was dazu sagen. Und zwar war ich letztens auf dem Elternabend von der Schule und dann hieß es, ja, wir haben hier so eine super Englisch Inhalts-CD zum Lernen, bla 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 bla. Und
CD.
dann dachte ich mir so, um Gottes Willen, dann habe ich erstmal überlegt, so, ich habe hier gar keine CD, ich habe gar keine Laufwerke mehr zu Hause. Ich habe das nicht mehr. Nicht mal im Auto. Also ich habe es letztendlich nicht. Und da habe ich gefragt, so, hey, gibt es irgendwie Möglichkeiten, das anders zu bekommen als auf einem Medium? Kann man das irgendwo kaufen und herunterladen, DRM und so? Nee. Und die haben mich auch tatsächlich alle angeschaut, als ob ich jetzt hier irgendwie vom Mond bin. Wie, du hast ganz CD? Nee, habe ich nicht. Ja.
Aber
Ja.
auch da sind wir gleich. Also das einzige Laufwerk hat noch meine PlayStation 5. Ich glaube, das ist
Genau.
das einzigste
Genau.
Laufwerk, was ich noch habe. Ansonsten, ja, wenn dann Stick oder halt Cloud oder digital oder was
Richtig.
auch immer, ne?
Richtig, richtig, ja. Ja, und was hat er dann gemacht? Hat sich ein CD-Radio gekauft. Ja, damit der Sohn Englisch lernen kann. Na gut.
Ja,
Sei
Bodenbox, ne? Oder Alexa oder was auch immer. Heutzutage.
Ja,
Also meine
richtig.
Frau war auch immer ein großer Befürworter noch von irgendwelchen CDs, weil die gibt es ja auch auf dem Flohmarkt günstig und so. Aber ganz ehrlich, die ganzen Hörspiele hören die Kinder über mein Amazon Music-Abo. Oder halt Tonybox hatte der Kleine auch noch. Da
Genau.
wächst aber auch gerade raus. Da hat es natürlich den Charme, dass du irgendwie noch was Haptisches hast, ne?
Richtig.
Aber ansonsten, die
Oder am,
CD ist
ja, ohne jetzt
vorrangig.
Werbung machen zu wollen, aber Amazon Kids Plus finde ich auch ganz praktisch. Hat auch seine Vorteile. Genau. Aber gut, aber kommen wir zur Fragerunde. So.
Okay.
Was hält, also da sind auch ein paar lustige Fragen dabei und ein paar ernste Fragen. Was hält Jan Michael Leifert davon, dass es im September bereits Lebkuchen im Supermarkt gibt?
Ja, da könnte ich jetzt auch wieder ausholen, weil mein Schwiegervater hat bei einem großen Kuchenkonzern aus Soest gearbeitet
Ah
und
ja.
da war ich immer hautnah dran, dass es im August, also im Sommer schon losging mit Stollen fabrizieren und Kuchen und so weiter. Aber persönliche Meinung ist, September brauche ich es nicht. Ich finde Ende Oktober, Anfang November oder im November früh genug. Ja, Punkt.
Sehe ich
Halte ich nicht
genauso.
viel von.
Sehe ich genauso. Aber auch hier bin ich der Meinung, der Markt reguliert. Wenn es die Leute nicht kaufen würden, wäre es nicht im Supermarkt.
Ja, viele sagen dann, ich kaufe es gerade dann, weil dann ist es noch am frischesten. Ne? Kaufe ich es 2, 3 Monate später, weiß ich, die Charge wurde schon im August produziert.
Ja,
Touché.
auch eine Theorie, genau. Genau. Okay, nächste Frage. Was hält Jan-Michael Leifert davon, dass es Eltern gibt, die ihre Kinder auf Social Media posten?
Oh, auch spannendes Thema. Dadurch, dass mein Sohn auch im Fußball tätig ist, es gibt jetzt schon Eltern, die haben für ihr Kind, weil sie glauben, das wird der nächste Ronaldo oder was auch immer, haben die Insta-Accounts erstellt und gemanagt bei den Eltern und posten da ihre Fotos, kleine Videos von ihrem Sohn, wie
Wow.
sie mal wieder einen Hackentrick machen und,
Okay.
und.
Okay.
Also das ist noch eine Nummer höher, meiner. Also ne, das eine ist, Kinder zu posten. Also jetzt zum Beispiel, also ich bin da nicht so sensibel in Richtung Datenschutz. Ich poste auch mal Bilder von meinen Kindern mit der Familie bei WhatsApp, also im Status oder so. Ich glaube, bei Insta weniger, also bei Instagram oder so, da weniger. Aber ja, theoretisch kann das Kind, wenn es 18 ist und die Dinger gibt es noch, kann es die Eltern verklagen. Mal ganz rein juristisch gesehen,
Genau.
können die sich damit ein Eigentor schießen. Und wie gesagt, dass man Kinder schon dann eigene Accounts erstellt, um sie darüber zu promoten, finde ich grausam. Und ja, mit
Das ist schon hart.
Kinderpostings, ja, und wenn es dann in Badehose ist, im Urlaub oder so, da geht es ja
Yep.
ganz schnell auch in die Richtungen, über die wir jetzt nicht sprechen wollen. Deswegen, da sollte man schon eine gewisse Sensibilität für haben und darauf achten, was man online stellt, ja.
Sehr schön, sehr schön. Okay. Was hält Jan-Michael Leifert von der DSGVO?
Ah, oh, die Daten, die
Datenschutzgrundverordnung.
Schutzgrundverordnung. War damals, wie sie kam, ein großer Door-Opener für uns, weil es ging natürlich dann auch um das Thema Datentrennung, privat und dienstlich. Und da gab es nichts Besseres als das Ganze dann halt auch wirklich mit dem Mobile Device Management umzusetzen, sodass man halt wirklich DSGVO-konform ist. Einige Sachen nerven mich prinzipiell, einige finde ich ein bisschen übertrieben. Also jetzt so, dass man private und dienstliche Daten trennt, passt für mich. Aber ich weiß nicht, wer sich diesen Cookie-Wahnsinn überlegt hat. auf jeder Webseite, die du öffnest, musst du eh sowieso die Cookies erlauben. Grausam. Also es gibt sicherlich auch da Verbesserungspotenzial. Man sollte vielleicht nicht den amerikanischen Weg gehen, schon europäischen, aber man sollte vielleicht auch hier und da auch dann auch mal vielleicht an der Stellschraube schrauben, wenn man merkt nach Jahren, das bringt es nicht oder das ist nicht zielführend.
Okay. Was hält Jan-Michael Leifert von KI? Und passende Frage noch dazu, hat Jan-Michael Leifert Angst vor Skynet?
Ja, da kommt wieder der Filmnerd in mir durch. Ich habe natürlich früh auch mit Terminator und vor allem Terminator 2, wo Skynet sehr präsent ist und auch folgende Filme. Aber generell in Hollywood wird ja das Thema KI, wurde es schon immer auch von Spielberg mit iRobot und, wird ja immer wieder thematisiert. Also erstmal Angst habe ich nicht.
Verteufelt. Verteufelt.
Ja, oft wird es natürlich eher negativ dargestellt, klar. Weil gut für die Erde wäre, wenn das so käme, wäre es vielleicht für die Erde gut, wenn man jetzt mal ganz böse ist. Ne, dann sind wir wieder bei Matrix und der Mensch ist ein Virus. Nein, aber ich habe keine Angst. Ich finde es, viele Anwendungsbeispiele finde ich super. Ich habe es, glaube ich, gestern noch, auch Tagesschau, ich sagte ja gerade, mit dem CEO-Wechsel hin und her, gerade was da jetzt zuletzt passiert ist bei, wie heißt die Firma, nicht ChatGPT, sondern die Firma, die heißt?
OpenAI,
genau. Ja. Aber auch gerade so Früherkennung von Krebs oder so Hautdiagnose. Und wenn man doch auch gerade in der Medizin und in so vielen Bereichen KI nutzen kann, weil es einfach schneller, genauer, besser ist, als normales menschliche Auge zum Beispiel, ist doch super. Und wie gesagt, ChatGPT, ich nutze es mittlerweile für Recherche mehr als Google. Also wenn es jetzt nicht gerade um aktuelle Daten geht, dann googelst du natürlich. Aber ich nutze auch immer wieder mal ChatGPT, um solche Sachen halt dann in Erfahrung zu bringen. Und ja, ich verteufel es nicht. Ich find das einen guten Weg. Aber klar, also vor der Versklaverei habe ich keine Angst. Aber klar, sollte man natürlich, gerade wenn es um Deepfake geht, kann es gefährlich sein, wenn plötzlich Putin per Deepfake der USA den Krieg erklärt. Kann sowas auch über falsche Kanäle böse genutzt werden. Also da sollte man schon aufpassen. Aber ja, wir kommen eh nicht mehr drumherum. Von daher bin ich eher positiv gestimmt.
Sehr gut, sehr gut. Okay, und die letzte Frage. Wann wurde Jan-Michael Leifert das letzte Mal geblitzt?
Oh, ist gar nicht so lange her.
Oh.
Das war dieses Jahr auf dem Rückweg von der OMR aus Hamburg. In einer Baustelle, die aber gar nicht mehr wirklich Baustelle war, die war eigentlich schon abgebaut, trotzdem war da ein Tempolimit und ich habe das nicht gesehen. Also es war wirklich null böse Absicht und mein Auto hat scheinbar das Schild auch nicht erkannt und da wurde ich geblitzt mit, ja, es war noch im Rahmen. Also es war leider mehr, als ich mir gewünscht hätte. Es waren, glaube ich, knapp unter oder über 20 mehr, ein Punkt und 100 Euro um den Dreh.
Ja. Über 20 mehr gibt es schon einen Punkt?
Ja, also ich meine, da muss es über 20 gewesen sein, ja.
Hui, okay.
Ein Punkt, ja.
Okay. Ja, tatsächlich, also ich wurde letztens auch mal wieder geblitzt, auch in der Baustelle, nicht gesehen. Nicht gesehen, dass da Baustelle ist, mehr oder weniger. Und es waren nur 20 Euro, es wäre jetzt auch nicht, immer nicht die Welt. aber tatsächlich, auch wenn du ein ruhiger Fahrer bist, wenn du sowas nicht siehst, geht sowas sehr schnell.
Da vielleicht noch eine lustige Anekdote, weil du jetzt explizit nach geblitzt gefragt hast. Wir waren im Sommer auf Texel in den Niederlanden im Urlaub und dann sind wir in so ein Örtchen gefahren und ich habe einen Parkplatz gesucht, habe natürlich von meinem Auto auch die Systeme benutzt, wo ist eine Ladesäule. Der zeigte mir auch eine öffentlich zugängliche Ladesäule an, bin da hingefahren, habe auch nicht irgendwelche Schilder gesehen, dass ich da nicht laden dürfte oder parken dürfte, habe mich da an die Ladesäule angeschlossen, wir sind ein bisschen durch das Städtchen gegangen und sind dann zurückgekommen und schwupp hatte ich einen Strafzettel da. Jetzt darfst du einmal raten, was meinst du, was kostet falsch parken an der Elektrosäule in den Niederlanden innerorts?
Also ich sag's mal so, dadurch, dass ich auch über ein Parkticket in den letzten Monaten stark geschluckt habe, worüber ich auch gleich Details erzählen werde, kann ich mir vorstellen, dass es sehr, sehr empfindlich war. Also Ich war jetzt nicht mit dem Auto in den Niederlanden, aber ich schätze mal, also auf jeden Fall dreistellig.
119 Euro. Vor allem, ich hab da für diesen, also der als Elektrosäulenanbieter würde ich doch Holland sagen, habt ihr sie noch alle? Wir wollen doch Geld damit verdienen. Also, ja. Ne, das macht vor allem das Konzept der Holländer ist, ich habe nachher nämlich an der Tankstelle mit einer Dame mich unterhalten, weil ich hab's nicht verstanden. Warum? Also, die sagte halt, in den Niederlanden ist es wohl so, dass die Elektrosäulen in den Innenstädten eigentlich komplett nur für die Anwohner ist. So. Hast du aber da Anwohner, die keine Elektroautos haben, stehen die Säulen ja immer frei. Also es macht überhaupt keinen Sinn, rein als Betreiber einer Elektrosäule dieses Konzept zu fahren. Aber ja, in den Niederlanden ist es wohl so, dass in den Städten, wenn es nicht explizit ausgeschildert öffentliche Parkplätze sind, dass das nur für die Anwohner ist. Weil auch da, wo ich geparkt habe, direkt da war kein Schild. Das muss wohl, wie ich orts- oder in diesen Innenkern reingefahren bin, muss in Niederländisch irgendwo gestanden haben, dass Parken nur für Anwohner in diesem Bereich komplett erlaubt ist.
Wow.
Ja, gut, habe ich nicht gesehen. Ich habe viel dadurch gelernt, teuer gelernt. Also neben Blitzen ist das der zweite Strafzettel, der hat mich natürlich tierisch gefuchst, weil dafür hätte ich auch schön mit der Family noch essen gehen können oder was auch immer.
Absolut.
Das ärgert einen natürlich besonders. Vor allem
definitiv.
119 Euro ist Niederlande. Also die Preise sind da eine Nummer anders als in Deutschland. Da wären es wahrscheinlich 20, 25 Euro gewesen.
Wahrscheinlich. Wobei es auch angezogen hat in Deutschland, aber bei weitem nicht in diesen Sphären. Aber auch da eine kleine Anekdote, die ich jetzt erlebt habe im Sommerurlaub in Kroatien. Wir waren als Familie unterwegs und dort in der Innenstadt und wir waren eigentlich auf dem Weg nach Hause, wollten eigentlich nur kurz noch Pancakes, also Pfannkuchen holen von einem Laden, der in der Innenstadt ist, und dann musst du irgendwo in der Innenstadt parken und rappelvoll, Urlaubszeit drum und dran. Es war dunkel und dann sehe ich, okay, da fährt ein Tscheche mit seinem Skoda weg, ungefähr gleiche Größe von meinem Fahrzeug. Super, der fährt weg, stelle ich mich direkt drauf, hol kurz die Pfannkuchen und zack, bin ich in 15 Minuten wieder weg. Und es waren tatsächlich 15 Minuten, nicht mehr. Wir waren weg, sind zurückgekommen, sehen Zettel auf dem in dem Scheibenwischer drin. Dann dachte ich mir, eigentlich zahlt mir ja keine, hier gibt es keine Parktickets. Also man kann nichts einlösen, weil auch in Kroatien ist es digital wunderbar gelöst. Du kannst alles mit dem Handy bezahlen, auch deine Parkgebühren. Und ich mache es ja auch. Weil, hey, das sind ein paar Euro und ist in Ordnung für mich. Aber in dem Fall gab es tatsächlich, in der Zone gab es keine. Da dachte ich mir so, irgendwas ist da schief. Und dann nehme ich das Ding in die Hand, gucke auf den Preis, 100 Euro. Ja. 100 Euro. Setze mich erstmal rein und denke mir so, und dann versuche ich das, also ich bin ja Kroate, aber trotzdem, dieses Juristen-Kroatisch ist dann auch ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Denke mir so, warum habe ich da jetzt 100 Euro? Bin nochmal ausgestiegen, gerade nochmal alles angeschaut. Ich habe es nicht verstanden. Und okay, alles klar, akzeptiert, losgefahren und auf dem Heimweg dachte ich mir so, nee, also warum? Ja, also was passt da nicht? Letzten Endes war es tatsächlich so, wir haben dann Bekannte aus Kroatien gefragt, die dann dort auch leben. Und die haben tatsächlich gesagt, ja, es war eine gebührenfreie Parkzone, aber ich stand auf einem Motorradparkplatz. Das war eine Fläche für Motorräder. Und was ich nicht gesehen habe, weil der vor mir ist weggefahren, ich habe mich direkt draufgestellt und es war auch dunkel, whatever. Ja. Aber ich denke mal, da muss auf jeden Fall ein Anwohner das gesehen haben und wirklich nur darauf warten, dass sich da jemand hinstellt und zack, macht er seinen Umsatz
wahrscheinlich. Ein Deutscher, damit. Der kann das bezahlen. Da,
ne? Genau, hundertprozentig. Hundertprozentig. Ja. Aber das heißt ja auch, dass der Tscheche vor mir mit seinem Fahrzeug das ja auch bekommen hat.
Also, ja, vielleicht, ich weiß ja nicht, wie lange du da gestanden hast, vielleicht hat der Anwohner ja schon das Auto da gesehen, hat dann Bescheid gesagt, der ist weggefahren, du bist hingefahren und warst dann in dem Moment.
Das kann auch sein.
Der Glackmeierte, ne?
Das kann auch sein, ja, ja. Genau. Aber auch das ist ja privatisiert in Kroatien, das heißt auch die Knöllchenschreiber sind tatsächlich keine Beamte, sondern sind einfach private Agenturen, die da organisiert sind. Und die kriegen natürlich auch, je mehr sie aufschreiben, kriegen natürlich mehr Bonus, ja, ist natürlich.
Ja, ja, klar. Ja, das ist aber ein problematisches System, finde ich, weil dadurch wird natürlich noch mehr fiese Fallen gerne gestellt, weil man ja Umsatz machen will, weil es privatisiert ist. Ne?
Genau. Ich bin
nicht so der Freund von.
Nee, nicht wirklich.
Ja. Okay. Es gibt, glaube ich, wichtigere Sachen, um die sich die Justiz oder wer auch immer dann kümmern könnte.
Ja, ja. Ich bin auch generell. ich habe es auch in den anderen Podcasts auch schon erwähnt, ich bin kein Freund davon, dass alles reguliert wird und dass alles irgendwie gesetzlich gesteuert werden muss. Es sollte auf jeden Fall noch irgendwo Freiheiten geben, wo man mit seinem logischen Menschenverstand handeln kann. Es gibt andere Ecken, wo man auf jeden Fall verbessern könnte, müsste, wie auch immer. Da muss mir keiner vorschreiben, was ich für eine Heizung betreiben muss, zum Beispiel, oder bis wann ich die betreiben darf, etc., etc. Da kann man sich auch drüber streiten, aber grundsätzlich zu viel Regulation finde ich nicht gut, aber grundsätzlich, wenn du ein Urlaubshotspot bist und aus ganz vielen verschiedenen Nationen deine Autofahrer in der Stadt hast, die auch wild und kreuz und quer überall parken, verstehe ich schon, dass man dann diese Masse nicht selber bewerkstelligen kann, dass man dann eben auf private ausweichen muss. Aber wie du schon sagtest, kann man natürlich dann auch dicken Reibach machen, wenn man weiß wie.
So ist es, ja.
Genau. Aber 100 Euro, das waren dann auch happige Pfannkuchen, ja. Also das haben dann besonders geschmeckt. Na, guck,
dann ist es ja uns ja wirklich sehr ähnlich ergangen, lustigerweise. Ja.
Genau. Wie in vielen Dingen, ja. Also wir haben ja echt festgestellt, wir haben sehr viele Parallelen. Zwei Söhne. Wir campen beide sehr gerne. Sind im gleichen, in der gleichen Branche tätig. Also da haben wir schon sehr, sehr viele Parallelen.
Das stimmt. Aber das dann im nächsten Podcast. Und genau. Ja, ich freue mich auch, dich dann begrüßen zu dürfen. Ne? Wir haben es ja vorab schon einmal besprochen. Nächste Woche nehmen wir dann den Cinecast, eine neue Folge auf. Und wer da Bock drauf hat, dann auch ein bisschen privater auch in das Thema Film und Serien zu gehen. Und der sei dann schon mal an dieser Stelle eingeladen.
Super. Ich freue mich riesig darauf und ich bedanke mich einmal nochmal bei dir für deine Zeit. Ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sich die Zeit genommen haben, uns beiden zuzuhören. Und wenn jemand Feedback hat, Kritik oder auch generell mal eine Meinung äußern möchte, gerne unter den Podcasts oder auch am besten, wo wir beide aktiv sind, auf LinkedIn. Das ist ja eigentlich unser Haupt-Social-Network. Da sind wir auch beide zu finden. Das heißt, wenn jemand mit uns Kontakt aufnehmen möchte, gerne auf LinkedIn uns kontaktieren. Wir freuen uns sehr darauf. Und in diesem Sinne, ja, Michael, die letzten Worte von dir.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich wünsche allen einen guten Start in die jetzt dann kommende Adventszeit und alles Gute, auch beruflich.
Super. Vielen, vielen Dank, Michael. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.